Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, und willkommen zu einem weiteren Ferngespräch mit einer Fernreisenden bei unserem Podcast. Wenn ihr schon die Reiseberichte im Motorrad regelmäßig verfolgt, dann wisst ihr eigentlich, dass sich aus der ein oder anderen Fernreisestory im Heft auch im Nachgang ein Podcast ergeben hat. Das wären beispielsweise die Folgen mit Katharina und Lisa oder mit Armin und seinem Sohn Marco. Und auch bei Sabrina hatte ich eigentlich nur ein paar Fragen zu ihrer Leserstory. Doch nach einem Telefonat war dann schnell klar, dass sie noch ein paar andere Geschichten erzählen kann. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, ich bin Podcaster und Reiseredakteur bei Motorrad und freue mich über die stabile Verbindung und sag Hallo Sabrina.
Hallo Ferdi, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Ja, lass uns doch vielleicht die typische Handyfrage stellen, wo bist du denn gerade?
Ich bin jetzt gerade in Santiago de Chile und warte auf meinen Pass, deswegen stecke ich hier ein bisschen fest und habe aber die Zeit und den Raum und auch das gute Internet zur Verfügung. Und das freut mich natürlich, dass das deswegen jetzt auch gerade so einfach funktioniert.
Ja, wir hatten ja schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich habe es dann fast ein bisschen auf die lange Bank geschoben und dann hattest du irgendwie Anfang der Woche gefragt, ja, wie sieht es denn diese Woche aus? diese Woche sah es dann ganz gut aus. Also wir sind jetzt gerade kurz vor Ostern. Das muss man vielleicht, kann man vielleicht dazu sagen. Aber egal, lass uns doch mal, ich dachte mir, wir gehen vielleicht mal halbwegs chronologisch vor, weil ich erinnere mich, dass du deinen Führerschein in Anführungsstrichen relativ spät gemacht hast, mit Anfang 30. Da ist natürlich immer die Frage, wie bist du dazu gekommen? Wie bist du zum Thema Motorradfahren gekommen?
Wow, also Motorräder, Das hat mich immer gereizt. Ich fand das immer total spannend und dachte mir so, boah, wie cool das aussieht, wenn die da auf ihren Motorrädern rumcruisen und ich möchte das auch mal haben. Aber das war nie Priorität, bis ich dann irgendwann gesagt habe, so jetzt will ich das aber machen und jetzt habe ich irgendwie gerade ein bisschen Geld auf der Seite und dann kam ein ziemlich cooles Angebot, nämlich vom Schwiegervater meiner besten Freundin, der ist in Indien total connected und bin dann mit nach Indien und der macht halt zweimal im Jahr, bietet der halt Touren an, also das ist total privat und dann waren da 6 Menschen dabei, mit denen er zusammenarbeitet, also aus Indien und 6 Leute aus Deutschland. Also meine beste Freundin und ihr Schwiegervater und dann die Leute von der Firma in Indien. Und dann bin ich das erste Mal auf eine Rudge-Dude aufgestiegen. Das ist eine 175er, ein ganz altes Möppi aus den 80ern. Das fährt sich wie ein kleiner Trecker und hört sich auch so an. Und damit bin ich dann 10 Tage durch die Gegend gefahren mit den anderen, also in Jaipur, Rajasthan. Das heißt, direkt auch in massives Verkehrschaos rein und irgendwie Kühe auf der Straße und Elefanten und Riesenschlaglöcher und Karren und also wie man sich so das Indien-Chaos vorstellt. Und ich hatte danach dann noch Zeit und habe mir eine Royal Enfield Himalayan gemietet und mit der bin ich dann in Haridwar und Rishikesh durch die Gegend gefahren und habe dann so halt gelernt, auch die ersten Pässe dann bin ich dann gefahren. Ja, und dann hatte ich quasi einen knappen Monat Motorrad-Experience und habe das dann mitgenommen und in Deutschland dann direkt meinen Führerschein gemacht. Also es war tatsächlich so geplant. Ich habe vorher meine Theorieprüfung abgelegt und bin dann halt nach Indien und habe quasi meine praktischen Stunden, die ich bezahlen musste, minimiert. Und bin dann in Deutschland direkt zur Prüfung quasi. Also habe nur die Minimalstunden gemacht. Auf einer F650 GS habe ich die Prüfung dann gemacht und hatte dann meinen Führerschein nach 2 Wochen. Und einen Tag später bin ich dann direkt auf meinem eigenen Motorrad, was ich mir schon gekauft hatte, bevor ich den Führerschein hatte. Ja, dann bin ich auf meinem eigenen Motorrad, einer Honda XL700 Transalp. Auf der bin ich dann in die Alpen gefahren.
Ja. Ja. Das hat dann aber in Indien, hat es dann auch keinen offensichtlich interessiert, dass du noch gar keinen Führerschein hattest, oder? Das ist nur so am Rande gefragt.
Nee, das, also, ich sag mal so, der Führerschein, der war dann auf der Rückseite von einem 500-Rupien-Schein.
Ah ja, das habe ich verstanden.
Ja, das war, ich weiß nicht, ob man das so als Touri tatsächlich durchziehen kann, aber dadurch, dass ich halt auch mit vielen anderen unterwegs war, dass wir eine große Gruppe waren, hat das, also das ist weder aufgefallen noch, ja, wir wurden auch gar nicht wirklich kontrolliert. Das war zwischendurch, gab es dann mal Challan, also halt das Schmiergeld, was du dann für, was weiß ich, für Vergehen zahlen musstest. Aber mich hat nie irgendwer nach dem Führerschein gefragt. Also, nö.
Ja, gut. Und was ich vorher noch fragen wollte, hattest du auch im familiären Umfeld oder bei Freunden, warst du da irgendwie schon angefixt auf Motorräder oder war das wirklich nur so rein vom Sehen, vom Beobachten?
Also, ich habe eine sehr, sehr große Familie. Wir sind, ich glaube, knapp 60 Leute. Und exakt eine Person, nämlich mein kleiner Cousin, fährt Motorrad. Und mit dem habe ich relativ wenig zu tun. Und in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt es mittlerweile eine Motorradfahrerin. Also ich habe null Kontaktpunkte eigentlich mit Motorradfahrenden gehabt.
Okay. Ja, finde ich immer spannend, weil oft ist es ja durch das Familiäre, durch den Kontext, dass man schon damit in Berührung gekommen ist. Und ich finde es immer spannend, wenn man eben so gar keine Berührungspunkte hat zu diesem Thema, wie man dann, ja, wie sich dann so ergibt. Ja, die Geschichte, mit der du jetzt bei uns in Ausgabe 9, also wenn der Podcast erscheint, wird es vermutlich schon lang im Heft gewesen sein. Aber diese Geschichte, möchtest du die vielleicht einfach der Vollständigkeit halber auch nochmal in ein paar Sätzen versuchen zu erzählen? Also ich habe, oder um es so anzumoderieren vielleicht, ich habe ein paar Mal gebraucht, ich musste mir das ein paar Mal durchlesen, um wirklich zu begreifen, worum es ging. Weil irgendwie da war eine Transalp, dann war auf einmal eine MT-07 dabei und aber erzähl dir bitte.
Ja, das war schon ganz schön wild. Also ich glaube, man muss dazu sagen, dass ich einen ganz schönen Kickstart irgendwie hingelegt habe, was Motorradfahren angeht. Also ich habe es halt wirklich nicht langsam angehen lassen. Also wie gesagt, erstmal direkt in die Alpen und Pässe fahren. Und dann ging es, ich glaube, 2 Monate später, 3 Monate vielleicht, bin ich dann mit einem Freund nach Spanien gefahren auf den TED. Weil ich dachte, ja, ich habe jetzt eine Transalp und die kann ja bestimmt auch Offroad und dann machen wir das jetzt einfach mal. Ja, und dann bin ich runtergeballert, weil er ist aus Marokko hochgefahren und da haben wir gesagt, gut, dann treffen wir uns irgendwo Ecke Malaga und fahren zusammen auf den TED. Und in Deutschland war das Wetter unglaublich bescheiden und es gab Starkregen und ich bin dann halt einfach nur Autobahn runtergeballert und das waren dann knapp 2800 Kilometer, glaube ich. Ja, und dann durch Frankreich über Biarritz, also einmal die Diagonale durch Frankreich durch und dann war ich halt in Spanien und wie gesagt, es hatte halt super viel geregnet und den ersten Tag, den wir dann halt auf den TED gefahren sind, dachten wir fahren jetzt einfach mal durch den TED durch einen Olivenhain geht. War jetzt nicht die beste Idee wahrscheinlich. Da gab es dann so richtig schönen Brebbel, so richtigen festen Lehm und ich habe meinen Fender dann abgebaut und die Ritzelabdeckung und es war einfach alles zugebacken und das Vorderrad hat sich nicht mehr bewegt und ja, habe ich mir halt dann die Kupplung durchgebrannt. Auch, denke ich mal, ein bisschen unwissend. Also es wird mir wahrscheinlich heute jetzt nicht mehr so schnell passieren, aber ja, dadurch war dann meine Transalp in der Werkstatt und Yamaha Malaga hat mir dann eine MT-07 zur Verfügung gestellt. Und ich dachte mir, nachdem ich dann auf meiner Transalp war und mich so so groß und erhaben gefühlt habe da drauf, dachte ich dann, was ist denn das für ein kleines Möppi? Und habe ein bisschen Hochmut walten lassen und dann bin ich diese kleine Maschine gefahren, die halt einfach nicht klein ist. Das ist eine 700er mit wenig Gewicht. Die hat natürlich, die hat Power und ich habe es voll unterschätzt und bin dann, also die Strecken da in Andalusien sind super schön, aber halt auch öfter mal mit Schotter und ein paar Schlaglöchern dazwischen. Und dann gab es halt diese eine Abfahrt und da bin ich, also es gab erst eine Rechtskurve und die war wunderschön und ich habe mich da schön reingelegt und dachte mir, ach, das ist ja geil jetzt. Und es ging bergab und dann kam die Linkskurve und die zog sich zu und es lag Schotter in der Kurve und dann habe ich die Frontbremse einmal zu stark berührt und dann hat sich das Motorrad unglaublich schnell aufgerichtet, also wirklich kerzengerade und ich habe die nicht mehr runtergekriegt und bin voll auf die Leitplanke drauf. Und also ich hatte bestimmt 70 km/h drauf, wenn nicht sogar mehr. Und ich bin, ich hatte richtig viel Glück, weil die Leitplanke an der Stelle schon eingedellt war. Also es ist ein Unfallschwerpunkt. Und dann bin ich drüber geschanzt. Also ich bin halt nicht in die Leitplanke, sondern ich bin über die Leitplanke drüber und bin gute 7 Meter geflogen. Ich bin es nachher abgelaufen und dahinter war glücklicherweise ein Schotterfeld. Also es gab so viele Glücksfälle in einem. Ja, aber die gute MT-07 hat es komplett zerlegt und mich glücklicherweise nicht. Ich hatte unglaublich viel Glück und ich bin zutiefst dankbar, dass ich aus dieser Situation lernen durfte.
Ich meine, jetzt können wir drüber lachen, aber es ist natürlich, ja, könnte man jetzt auch mit dem, weiß ich nicht, erhobenen Zeigefinger irgendwie, ja, wie doof oder sowas, aber ja, passiert naja, halt, klar, keine Ahnung.
Ja, Hochmut kommt vor dem Fall, war da auf jeden Fall ganz, wie sagt man, buchstäblich zu nehmen.
Ja, also das war so ein Bild, an dem man hängen geblieben ist in der Geschichte, so diese MT-07, die auf einem Abschleppwagen steht. Das andere Bild, das hast du gerade eben schon beschrieben, das kann man sich gut vorstellen, so ein Hinterreifen, der komplett zugekleistert ist, wie mit Nutella einfach. Ich glaube,
das war unglaublich.
Ich glaube, du hast auch geschrieben, dass ihr für 3 Kilometer x Stunden gebraucht habt. Also kann man sich...
Über 4 Stunden auf jeden Fall. Es war unfassbar. Also wirklich ein bisschen weiter links und rechts die Füße, weil also das war unfassbar. Und dann wieder alles freikratzen und wieder ein paar Meter und wieder freikratzen. Also unglaublich.
Ja, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, der das schon mal ansatzweise gemacht hat. Aber mal zwischendurch gefragt, kam dir da nicht auch der Gedanke, was mache ich hier eigentlich? Und eigentlich macht das überhaupt keinen Bock. Oder kam der Gedanke, vielleicht auch schon bei der Anreise mit den Hagelkörnern, wie du beschrieben hattest?
Ach so, ja, mit den Hagelkörnern, die dann durch den Tankrucksack mein Handy bedient haben, weil ich hatte noch keine Handyhalterung. Und dann habe ich das immer in den Tankrucksack, in das Kartenfach reingetan. Und durch die Hagelkörner gab es dann eine Bedienung auf dem Handy. Das war auch unschön. Aber ich muss ehrlich sagen, es gab keinen Moment, an dem ich das bereut hätte oder an dem ich mir gedacht habe, boah, das macht ja überhaupt gar keinen Bock. Mhm. Also natürlich jetzt 8 Stunden Autobahn im strömenden Regen ist jetzt nicht Pläsierfahrt, aber das war schon, also
ja gut, du bist ja durch,
weiß nicht,
du bist ja auch
Extreme.
Ja, du bist ja auch durch eine harte Schule gegangen vielleicht. Ich dachte, weil bei mir gab es schon so gerade die ersten Touren, die man dann auch irgendwie, da bin ich dann mal Anfang März losgezogen, habe mich über jedes Plusgrad gefreut, wenn es dann 3 Grad hat, laut Wettervorhersage und nicht 2 Grad, habe ich mich schon gefreut. Und letztendlich habe ich die dann noch abgebrochen, die Tour, weil ich einfach total schlecht auch vorbereitet war mit Sommerhandschuhen und viel zu dünn angezogen und ja, egal. Möchte jetzt gar nicht so auswalzen, aber ich glaube, man hätte verstanden, wenn du da einfach gerne hingeschmissen hättest, aber
Nee, im Gegenteil. Ich habe mir immer gedacht so, boah, okay, das schaffst du jetzt auch und wie cool ist das eigentlich, dass man so den Elementen auch ausgesetzt ist. Also ich finde gerade das so spannend am Motorradfahren, dass du ja, du kriegst ja alles mit. Mhm. Und es ist ja nicht, dass du dich irgendwie in dein Autochen reinsetzt und dann da heile von A nach B fährst, sondern du musst ja auf so viele Dinge achten. Und deswegen bin ich auch, glaube ich, so ein kleiner Material-Geek. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll, aber ich finde halt ein gutes Equipment finde ich halt unglaublich spannend. Also ich liebe es, mich mit Equipment auseinanderzusetzen. Und
Bist du jetzt, glaube ich, keine Ausnahme in dem mit dem Hobby. Nee, überhaupt nicht. Ja, okay, aber genau, die Transalp war dann in der Zwischenzeit in der Werkstatt, Kupplung war repariert und du warst ja auch noch im Krankenhaus. Das wollen wir jetzt ja auch nicht.
Genau, also ich war noch im Krankenhaus. Also ich wollte keinen Krankenwagen. Und das Motorrad, das also die MT, die wurde dann abtransportiert. Und mein Kumpel, mit dem ich unterwegs war, der hat mich auf seinem Motorrad, das war eine Tenere 700 World Raid, tolles Motorrad, auf der hat er mich dann hinten drauf mitgenommen. Wir sind nach Malaga ins Krankenhaus und da wurde ich dann geröntgt. Und das war dann so, ja, passt schon. Und dann habe ich gefragt, ja, ob jetzt irgendwie was kaputt ist. Und dann meinten die, nö, das geht schon. Und da habe ich gefragt, ja, warum habe ich denn Schmerzen? Ja, die Muskeln sind ein bisschen verspannt. Sag, ja gut, kann ich denn damit jetzt Motorrad fahren? Kann ich jetzt Offroad fahren? Dann meinten die, ja, wenn du das mit den Schmerzen aushältst. Habe ich gesagt, ja, haben sie denn Schmerzmedikamente? Und dann haben die mir 3 verschiedene Schmerzmedikamente gegeben. Ich habe geguckt, von welchen ich nicht dusselig im Kopf werde und bin dann auf Schmerzmedis den TED gefahren.
Okay. Ja. Okay, da erübrigt sich jetzt auch die Frage, wie es dir dann mental danach ging.
Also ich muss sagen, Offroad gar kein Problem, aber und ich habe das immer noch, dass wenn ich in eine Kurve reinsteuere, die bergab ist und wo ich eine Leitplanke sehe und wo ich weiß, die Kurve zieht sich zu, oder ich merke, die Kurve zieht sich zu, dann spüre ich manchmal noch so ein unangenehmes Kribbeln. Und das war da halt natürlich stark. Also gerade, wo es dann wieder irgendwie in die Pyrenäen reinging, Richtung Rückweg. Aber Offroad hatte ich da halt nur Probleme, weil wenn ich das Motorrad hingeschmissen habe, und das habe ich halt zigmal gemacht, weil ich auch alles ausprobieren wollte. Also ich konnte es halt nicht aufheben. Hm. Und ansonsten kriege ich die Transalp schon gut hoch, aber das ging halt nicht. Und es hat sich halt nachher auch herausgestellt, dass sich 8 Wirbel verschoben haben.
Ja, gut. Erscheint halt in einem anderen Licht so. Also man sieht ja, oder ich habe es gesehen, oder die Leser haben es vielleicht ja auch gesehen, dann mit Flussdurchfahrten und was ihr da alles gemacht habt. Also das war jetzt auch keine Schotterautobahn, so der spanische TED.
Nee, das war schon richtig, richtig schönes Offroad-Gelände. Und es war das erste Mal, dass ich überhaupt Offroad unterwegs war. Beziehungsweise zu Hause habe ich einmal geübt, da habe ich mich auch direkt vor einen Baum gesetzt. Weil ich dachte, man kann Vollgas durch eine Schlammkuhle durchfahren. Und irgendwann habe ich dann verstanden, Schlamm ist ja schwierig. Ja, immer erstmal kopfüber rein.
Du lernst immer auf dem harten Weg. Habe ich so das Gefühl.
Ja, meine Mama hat irgendwann mal gesagt, wenn ich aufstehe, dann ist so eine ganze Mannschaft Schutzengel am Start. So, die anderen haben einen, bei mir geht's dann. Brauche ich dann ganz viele. Ja. Nee, aber die Tour über den TED ging dann ja auch relativ schnell in die nächste Panne über. Also ich habe mir dann ja einen, also ich bin, wie war's? Genau, also es war halt so eine Abfahrt, die
Das nächste war doch die Reifenpanne, oder?
Das nächste war die Reifenpanne, beziehungsweise es war halt so ein Flussbett, was aus Steinen eigentlich bestand, und ich dachte mir, boah,
das hast du jetzt aber irgendwie gut hingekriegt und bin dann da runter und war total stolz und habe das dann so ein bisschen auslaufen lassen und bin an einem Busch vorbeigeschrammt und auf einmal plätscherte es unter mir. Und ich dachte mir, was ist denn jetzt los? Und habe ich mir die Kühlleitung zerstochen. Die habe ich dann geflickt. Und dann dachte ich, ja gut, ich fahre jetzt aber trotzdem zur nächsten Werkstatt und lass das mal kurz checken. Und dann bin ich von da, bin ich halt die Strecke da runtergefahren und habe dann irgendwann gedacht, so, boah, irgendwie fühlt sich das Möppi komisch an und sagt noch zu meinem Kumpel da, du fährt sich, als hätte ich einen Platten. Und meinte so, Sabrina, du hast einen Platten. Und wir haben uns beides so verwirrt angeschaut, weil wir einfach nicht das miteinander in Verbindung bringen konnten. Warum ist jetzt die Kühlleitung zerstochen und ich habe einen Platten? Also, hä? Was ist denn da jetzt los? Und das waren einfach zwei voneinander unabhängige Pannen. Mhm. Und das war schon sehr intensiv. Ja, und dann haben wir den Reifen geflickt, mein erster Reifenwechsel. Und ich weiß nicht, ob irgendwer da, ob das irgendwer nachvollziehen kann, aber den Heidenau K60 Scout, also ja, der 130er, aber den Scout per Hand.
Berüchtigt.
Den per Hand runterziehen und draufziehen, das ist schon eklig. Also vor allem irgendwie dann bei 40 Grad, glaube ich. Okay, lass es 35 gewesen sein, aber es war echt warm. Und danach konnte ich dann mit dem Reifen weiterfahren. Aber die Kühlleitung hat dann aufgegeben. Also das war dann leider, hat es dann den Stutzen da irgendwie rausgehauen und das konnte dann auch nicht so einfach repariert werden. Aber der ADAC hat dann, weil es eben keine leichte Reparatur war, hat der ADAC mir dann den Rücktransport finanziert und ich bin dann halt von da aus, von, wo war das, Perpignan irgendwo, Montpellier die Ecke, bin ich dann mit dem Zug zurückgefahren. Dann so schön erste Klasse, völlig versifft, absolut dreckige Klamotten an und dann sitze ich da zwischen den ganzen Business-Leuten, die dann irgendwie in ihr Handy starren und ihre Gesichter ziehen und ich dachte mir so, boah Leute, ihr müsst mal leben.
Ja, nee, schön, dass wir es nochmal, ich wollte es eigentlich ein bisschen abkürzen, aber macht auch nichts. Soweit der macht nichts. Nee, soweit der Prolog. Da kriegt man ja schon einen ganz, ganz guten Eindruck. Trotzdem war das ja noch eine relativ normale Tour, sage ich mal, jetzt innerhalb Europas und in einem überschaubaren Zeitraum. Wie oder wann kam denn dann so der Gedanke auf, dass das Ganze mal 1, 2, 3 Nummern größer zu machen, nach Südamerika zu fahren?
Also der ursprüngliche Plan war, über Land bis nach Indien zu fahren. Auch aufgrund der Kontakte, die ich dann mittlerweile schon hatte und weil mir Kroatien, also allgemein der Balkan halt total gut gefallen hat. Ich habe das 2021 bin ich da mit einem Wohnwagen unterwegs gewesen, also mit einem Wohnmobil. Und ich hatte super viel Gutes über den TED da gehört und dachte mir, boah, ich möchte den Iran bereisen und wie spannend dieses Land ist. Und dann kam halt die geopolitische Situation dazwischen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich nur sagen muss, die geopolitische Situation kommt mir zwischen eine Reise. Und dann habe ich aber gewusst, ich möchte 2025 möchte ich nicht in Deutschland verbringen. Ich möchte reisen und ich möchte wieder Langzeit reisen und alle Zelte abbrechen und unterwegs sein. Und dann war halt die Frage ja, wie wohin am besten? Und für mich war auf jeden Fall klar, ich will es mit dem Motorrad machen. Und der Iran war auch schwierig, weil ich dachte, das kann ich nicht alleine machen. Ich bin da auf einen Mann angewiesen und das hat sich irgendwie mit meinem Ego nicht vertragen. Und dann kam Südamerika und ich dachte mir, boah, Südamerika kann ich auf jeden Fall alleine machen. Das traue ich mir zu. Das ist auf jeden Fall machbar. Und ich dachte mir, ich fange ganz chillig in Chile an, was ja noch recht europäisch ist und wo eine gute Infrastruktur ist und ja, was halt auch einfach sicher auf mich gewirkt hat immer. Und dann habe ich aber über eBay Kleinanzeigen eine Tenere 700 gefunden, die in Kolumbien stand, mit deutschem Kennzeichen. Und ich hatte nach dem, genau, ich habe halt nach dem Motorrad auch gesucht. Also ich habe halt wirklich nach einer T7 gesucht und dachte mir, ich verschiff die selber. Ja, und dann war halt schon eine da, reisefertig. Und dann dachte ich mir, dann startet meine Reise halt in Kolumbien, warum auch nicht?
Hat die jemand anders da zurückgelassen aus bürokratischen Gründen? Das passiert ja auch manchmal, wenn also man so hört.
Also das Ding ist ja, du kannst als Europäer dein Motorrad nicht an einen Chilenen oder eine Argentinierin verkaufen. Und von daher macht es schon Sinn, das Motorrad an einen anderen Deutschen zu verkaufen. Aber auch das ist schwierig. Dafür muss halt der TÜV noch da sein, damit man das mal einfach so eben in Deutschland übertragen kann. Und also das waren halt super viele Glücksfälle auf einmal. Also das Motorrad stand da, es war reisefertig. Er hatte das selber von Deutschland nach Chile verschifft, war dann ein Jahr damit unterwegs und hat mir das dann halt in Kolumbien dahingestellt. Und wir hatten ein paar Videoanrufe und der hat auf mich halt total vertrauenswürdig gewirkt und ich hatte ein ganz, ganz gutes Gefühl und dachte mir, ich mach das jetzt. Auch des Preises wegen. Also das war deutlich günstiger, als wenn ich mir hier in Chile eins gekauft hätte. Das geht. Also ich könnte mir eins in Chile kaufen. Das könnte ich dann aber nicht mit nach Europa nehmen oder ja. Also es gibt halt viel bürokratischen Hintergrund, der es sinnvoller macht, dass ich als Deutsche ein Motorrad mit deutschem Kennzeichen fahre. Ja.
Okay, ja, das ist ja, das hat ja schon mal die Frage auch beantwortet, weil das ist ja schon eine große Hürde, die dann viele auch abhält. Oder ja, weswegen man dann doch eher sich ein Leihmotorrad nimmt oder was auch immer. Ich schätze dich jetzt so ein, dass du wahrscheinlich auch gar nicht so viel Vorlaufzeit hattest, oder? Dass du das wahrscheinlich relativ spontan oder hast du da dich in irgendeiner Weise vorbereitet?
Ne?
Ja, ich weiß nicht, so wie ich dich jetzt kenne mittlerweile ein bisschen.
Also das war ja jetzt schon, also oder beziehungsweise ist, ich bin ja noch unterwegs, schon eine größere Nummer. Und ich wusste ja auch, okay, ich möchte jetzt die Zelte abbrechen und ich musste ja auch irgendwie meine Kohle zusammenkriegen. Und also die Vorbereitung war schon ziemlich intensiv. Hab dann eine Stunde recherchiert, wo ist gerade der beste Preis und hab die ganzen zigtausend Motorrad-Kombis verglichen, weil bis dato hatte ich nur meine schlecht sitzende gebrauchte Kombi, die ich auch schon völlig zerlegt hatte bis dahin. Also ich bin ja jeden Tag gefahren, auch im Schnee in Deutschland. Ich bin ja quasi nicht mehr vom Motorrad abgestiegen. Und ich habe alles verkauft, was ich so hatte. Auch mein geliebtes Wohnmobil. Ich habe da drin gewohnt, um mir die Miete zu sparen. Ich habe 3 verschiedene Jobs gearbeitet. Ich habe Vollzeit in meinem Job gearbeitet. Also ich bin gelernte Heilerziehungspflegerin. Arbeite mit Menschen mit Behinderung im Wohnkontext. Und habe da halt geschaut, dass ich immer die Schichten habe, die mehr Geld geben, also viele späte Schichten, viele Wechselschichten. Und habe dann halt oft irgendwie nach einem Frühdienst oder vor einem Spätdienst nochmal was anderes gearbeitet. Also zum Beispiel Dreadlocks gemacht. Also ich selber trage ja auch Dreadlocks und mache das dann auch für andere. Und dann habe ich auch mal in der Bar gearbeitet oder beim Catering. Dann da habe ich versucht, mit irgendwelchen Texten Geld zu verdienen. Oder also ich habe halt wirklich so ziemlich alles zu Geld gemacht. Habe alle meine Klamotten versucht zu verkaufen. Und ja, das war, ich glaube, ein Jahr war es sehr, sehr intensiv. Und die Entscheidung, dass ich dass ich aufbrechen möchte, dass ich wieder reisen möchte, die kam ja schon 2023 eigentlich. Also es war ein bisschen mehr Vorbereitung
Ich hatte es jetzt eh so rausgehört, dass Zelte abbrechen, also wenn du ja eh schon eine Zeit lang auch im Wohnmobil unterwegs warst, dann ist es ja vielleicht für dich eh schon jetzt was du schon mal gemacht hast. So. Also das ist ja für das, ich meine, es gibt ja Leute, die das können, wo das irgendwie ins Leben reinpasst, und es gibt ja Leute, die ihr Leben lang von sowas träumen und das dann nie machen. Das sind ja immer so die Extreme.
Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich das gemacht habe.
Ja, aber trotzdem, aber ja klar, dann klar, wenn du dann wirklich alles verkauft hast, wirklich die Zelte abgebrochen hast, dann ist es natürlich was anderes, wie wenn du halt zu Hause noch die Mietwohnung hast und irgendwelche laufenden Dinge hast, um die du dich kümmern musst.
Ja, klar, also ich meine, ich musste auch zum Beispiel mein Jobrad kündigen oder ja, überhaupt eine Nachmiete suchen und halt dieser ganze bürokratische Krempel, der dahinter hängt. Welche Versicherung nimmt man denn jetzt? Und wie komme ich aus meiner Day-to-Day-Versicherung in Deutschland raus? Und was passiert eigentlich mit meinen Rentenpunkten? Ja, peng. Also.
Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also ich denke mir, dass man verzweifelt ja schon als, keine Ahnung, wenn du ein ganz normaler Angestellter bist, verzweifelst du ja auch schon an manchen Sachen. Aber wenn du dann so ein Spezialfall bist, Aber so in puncto Motorrad hast du dich da auch, also ich meine, typisch wäre ja, oder was ja viele machen, sind halt irgendwelche Enduro-Trainings oder irgendwelche Workshops oder irgendwelche sich in alle 1000 Gepäcksysteme einfuchsen und Erste-Hilfe-Kurs, Sprachkurs, keine Ahnung. Also es gibt ja, man kann sich ja 120% vorbereiten oder man macht halt gar nichts.
Also
gab es da auch irgendwas, was du gemacht hast?
Also ich bin, wie gesagt, ich bin jeden Tag Motorrad gefahren. Ich bin durch Schnee und Eis gefahren, während ich wirklich viel, viel gearbeitet habe. Ich habe, wie gesagt, diese Tour durch Spanien gemacht. Das war meine Offroad-Vorbereitung. Ich bin dann immer mal wieder irgendwo in deutsche Wälder gefahren, so zwischen, ich arbeite morgens und muss dann nachmittags nochmal los, weil in der Mittagszeit kann man das mal machen. Da sind nicht so viele Leute unterwegs. aber ansonsten, nee, ich hatte, ich habe oft damit geliebäugelt, ein Enduro-Training zu machen, aber es war mir einfach zu teuer. Und ich habe wirklich jeden Cent gespart. Also ich bin auch nicht feiern gegangen oder so. Also ich habe halt wirklich entweder gearbeitet oder selber alleine mit dem Motorrad trainiert und halt geguckt, wie halte ich denn jetzt eine Balance? Und habe dann unendlich viele YouTube-Videos während der Arbeit geguckt. Also manchmal, wenn Zeit war. Nein, ich mache meinen Job schon gut. Aber ja, das war meine Vorbereitung. Also ich habe
ja gut, aber alles eigentlich doch auf dieses Ziel ausgerichtet. Ja. Schön.
Also 100% Fokus. Ich hatte auch so in meiner Wohnung hatte ich eine 2x3 Meter Wand, so Pappkarton, und da habe ich alles draufgeschrieben, was ich noch machen wollte und muss, und wirklich jedes kleinste Item habe ich mir ja gut überlegt. Also es gibt nichts, was ich unüberlegt dabei habe.
Okay. Wie waren denn dann so die ersten Tage, die Ankunft dort? Also wie?
Also ich hatte ja gedacht, dass ich erstmal in Chile bin und habe dann, also ich hatte auch meinen Flug relativ früh gebucht, weil ich dachte, boah, wenn du das jetzt immer weiter nach hinten schiebst, dann machst du es halt irgendwann nicht. Und ich hatte dann meinen Flug nach Chile, nach Santiago. Und damit hatte ich halt auch die Deadline. Und dann kam halt dieses Angebot in Kolumbien dazu. Und dann dachte ich, dann musst du ja jetzt nach Kolumbien. Und dann habe ich halt noch zwei Flüge dazu gebucht. Und war dann aber erstmal 3 Tage in Chile und habe mich da auch mit jemandem getroffen, den ich auch schon kannte. Und ja, wir haben dann irgendwie 3 Tage miteinander uns da eingegroovt. Und dann bin ich nach Kolumbien geflogen und da ging mir richtig der Arsch auf Grundeis, wenn man das so sagen darf. Also ich habe echt Schiss gehabt, weil ich musste dann ja auch erstmal das Motorrad über die Grenze bringen, ne? Und ich hatte dann auch total Angst, dass dieses Motorrad halt nicht da ist. Und dann bin ich nach Bogota geflogen, habe eine Nacht am Flughafen gepennt und bin dann von da nach Ipiales. Und in Ipiales stand dann auf einem bewachten Parkplatz stand dann dieses Motorrad. diese wunderschöne Yamaha Tenere 700, der ich zutiefst, ach, die hat mein Herz erobert, aber sowas von. Ich bin völlig verliebt in dieses Motorrad. Und dann bin ich von dem Parkplatz weggefahren und dachte mir, ey, das ist jetzt meine Maschine und jetzt startet hier so eine Reise. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, habe ich die erstmal richtig schön abgewürgt und dann ist sie nicht mehr angesprungen. Und ich dachte, scheiße, was machst du denn jetzt? Und ich dachte, ja gut, das ist auf jeden Fall die Batterie. Und hab die dann auf so einen Hügel hochgeschoben. Und dann kamen noch so drei Obdachlose an und ich dachte mir so, oh Gott,
ein Hund. Und dann hast du sie irgendwie,
angeschoben, nein, ja, also anspringen lassen beim Runterschieben und
ja.
Oder beim Runterrollen lassen, genau. Und das hat dann auch geklappt und dann bin ich zur Grenze gefahren. Also das sind 12 Kilometer gewesen und ich habe mir diese 12 Kilometer auf Google Maps so genau angeguckt und weil das Ding ist halt, das Motorrad hatte keinen TIP, also keinen Temporary Import Permit für die Zeit und das brauchst du halt, um dein Motorrad legal in dem Land zu haben. Das heißt, der vorherige Besitzer ist mit dem Motorrad aus Ecuador nach Kolumbien gefahren, ohne das in Kolumbien anzumelden. Das heißt, das Motorrad existierte in Kolumbien nicht. Und ich musste das jetzt irgendwie aus Kolumbien rauskriegen und bin also diese 12 Kilometer semi-legal durch Kolumbien gefahren und hatte so Schiss, dass mich irgendwer anhält oder dass jetzt irgendwas passiert. Und bin dann zu dieser, zu der Grenze gekommen und ich habe vorher, also diese Grenzsituation habe ich mit vielen Reisenden vorher in irgendwelchen Foren und Gruppen besprochen, die das halt gemacht haben und habe mir da Infos geholt, aber du kannst dir ja noch so viele Infos holen. Wenn dir das Herz irgendwie aus der Brust schlägt und du Angstschweiß hast, dass jetzt irgendwas passiert, ist die Situation trotzdem das erste Mal. So, das können 20.000 Menschen vor dir gemacht haben, du machst es ja das erste Mal. Und dann bin ich halt zu der Grenze und dann musst du dich ja mit deinem Pass auschecken quasi aus Kolumbien und dann bin ich aus diesem Migration Office dann da rausgekommen und da standen dann so 6 Leute oder ich weiß nicht, auf jeden Fall eine Gruppe von Leuten stand dann vor mir und sagte dann so, Aduana, Aduana. Und ich dachte mir, also es ist halt, Customs, was ist das auf Deutsch?
Zoll.
Zoll, genau.
Ja.
Und ich habe dann einfach so getan, als würde ich die nicht hören. Ich wusste natürlich ganz genau, was die wollen. Die wollen, dass ich mein Motorrad auschecke. Und ich bin dann einfach ganz stumpf auf das Motorrad aufgestiegen und bin nach Ecuador gefahren. Und das hat geklappt. Und dann bin ich zur ecuadorianischen Grenze und war auch da total aufgeregt und habe dann erstmal meine falsche E-Mail-Adresse angegeben. Und also das Einchecken mit dem Pass ging total easy. Und dann habe ich das Motorrad eingecheckt und hab dann meinen Tipp bekommen und ja, dann war das Motorrad meins. Und dann bin ich diese wunderschöne Panamericana, also da ist sie wirklich schön, runtergefahren bis nach Ibarra. Und da in Ibarra war ich dann auf einem Campingplatz, den ich mir auch schon vorher rausgesucht hatte, weil ich wusste, ich möchte die ersten Tage, muss ich sicher haben, um erstmal anzukommen. Und da bin ich dann auch erstmal angekommen. Ja.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass das bestimmt auch ein surrealer Moment war. So, also ich hatte es gerade so, ich konnte es mir gerade ganz gut vorstellen im Kopf, so wie du auf diesem Parkplatz dann das Motorrad siehst und so erleichtert bist, weil es wirklich existiert.
Ja.
aber wir hatten ja, also wir müssen es jetzt ja leider ein bisschen komprimieren alles, aber deswegen springe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen vor. Als wir uns über deine Leserstory unterhalten haben, da hattest du dich ja gerade von der OP erholt.
Stimmt.
War das auch so am Anfang der Reise oder wie?
Also das war in Ecuador im Amazonas. Ich bin da ein bisschen Offroad gefahren und dann haben mich Hunde angegriffen Und diese 5 Hunde, davon ist einer mir vors Motorrad gelaufen und dann ist mir der Reifen vorne weggerutscht und ich habe es versucht, mit dem rechten Bein abzufangen, aber es war einfach zu schwer und dabei habe ich mir das Knie verdreht und halt das Kreuzband gerissen. Und dann bin ich damit aber noch eine ganze Weile weitergefahren, also durch Ecuador und habe mir das Knie immer mal wieder verdreht und dachte mir, oh, das ist ja jetzt scheiße. Du bist ja gerade mal 2 Wochen oder so unterwegs. Ich fahre jetzt einfach nicht zum Arzt. Da ist bestimmt nichts. Ja, 1,5 Monate habe ich dann dafür gebraucht, um zu verstehen, dass irgendwas an meinem Knie ist, weil das halt immer wieder mir einfach weggeknickt ist. Und in der Nähe von Lima war ich halt eine gute Woche mit einem Freund, also mit dem gleichen, den ich auch schon in Chile getroffen hatte. Mit dem war ich da dann eine Woche unterwegs. Da hatten wir uns halt in Peru getroffen und wollten Offroad fahren. Und da gab es diese eine Tour, wo ich halt, also das war wirklich hartes Enduro-Gelände und es hat so Spaß gemacht. Aber jedes Mal, wenn ich irgendwie mich von einem Stein abgestoßen habe mit dem Bein, ist mir das Knie halt kollabiert. Und dann, ja, und danach habe ich dann, weil ich auch in der Nähe von Lima war, dachte ich, ja gut, jetzt gehst du mal zum Arzt. Ja, war dann nicht so cool. Der Arzt hat mir dann nämlich gesagt, hier Kreuzband gerissen und du brauchst eine OP. Und ohne OP geht das auch nicht, weil das ganz nah am Ansatz gerissen ist. Und dann dachte ich mir, das ist ja jetzt nicht wahr. So nicht. Scheiße. Oh, darf man das sagen?
Hätte er mal lieber seinen spanischen Kollegen konsultiert, oder? Der da ein bisschen entspannter war.
Ja. Naja. Nee, ich hab ihm dann ja auch nicht geglaubt. Also ich wollte das nicht glauben. Ich konnte es zwar selber auch auf dem MRT erkennen, aber ich habe dann gedacht, ich fliege jetzt nach Santiago de Chile, wo ich halt Kontakte zu einem Arzt auch hatte. Und ich will eine zweite Meinung. Und bin dann halt in die Klinika Metz geflogen quasi. Und die haben mir das Gleiche gesagt. Und das war dann richtig blöd. Ja. Und dann war klar, ich brauche eine OP. Bis dahin, also ich hatte schon vorher abgemacht, dass ich mein Motorrad für ein Jahr lang hätte in Peru lassen können. Und dann habe ich aber den OP-Termin in Chile bekommen. Und das war 2 Wochen später. Also bin ich nochmal nach Lima geflogen, um mein Motorrad zu holen, weil ich dachte mir, also wenn ich jetzt mich von einem Kreuzbandriss erholen muss, dann will ich mein Motorrad bei mir haben. Das kann ich dann ja zwischendurch mal angucken und anmachen und ein bisschen streicheln. Ja. Ja, und dann bin ich halt von Lima runtergefahren innerhalb von 8 Tagen. Da hab dann gesagt, ja, ich fahre jetzt nur Straße. Einen Tag habe ich gedacht, ich gucke mir unterwegs noch ein Cemetery. Wie heißt das auf Deutsch? Oh Gott. Friedhof. Einen Friedhof an. Der lag dann so ein bisschen in der Wüste in der Nähe von Nazca. Und ja, da habe ich mich dann richtig festgefahren. Und das war auch blöd. Mit meinem absolut geschwollenen Knie musste ich dann dieses Motorrad da rauskriegen. Ja, es war dann nochmal so eine kleine Sidequest, die mich ein bisschen aufgehalten hat. Ja, aber dann bin ich nach Santiago gefahren und dann hatte ich die OP und dann kam eine ziemlich harte Zeit, muss ich sagen. Also die ersten 2 Wochen waren wirklich fies. Also ich glaube, jeder Mensch, der eine Kreuzband-OP hatte, weiß, gerade wenn man vielleicht sehr einen hohen Bewegungsdrang hat und auch gerne aktiv ist, ist das schon heftig, weil du halt einfach nichts machen kannst. Und es tut schweineweh. Ja.
Lass mich nochmal kurz fragen. Ich habe jetzt versucht mitzuzählen, aber du hattest diesen Sturz oder diesen Kreuzbandriss hattest du, glaube ich, nach 2 Wochen, oder?
Mhm. Ungefähr,
das,
ja.
Das heißt, das war dann eigentlich mit dieser, also das war dann, da warst du dann 4, 5, 6 Wochen so erst unterwegs, als du dann die OP hattest, oder? So ungefähr?
Also ich bin im Mai 25 losgeflogen, Mitte Mai, und Mitte August hatte ich die OP.
Ah ja, okay. Ja, nur das war mal eine grobe,
ja.
grobe Idee von der Zeit auch dann haben.
Ja,
ja gut, was hast du dann gemacht in der Zeit? Also wie hast du die Zeit dann rumgebracht?
Also erstmal war ich in der Moto Posada, also das ist quasi so ein Hostel für Motorradreisende. Da hat mich die liebe Paula von Latitude 33 hat mich da ganz, ganz toll aufgepäppelt und ja, dann hat's ja 2 Monate musste halt wieder laufen lernen, bin dann zur Physiotherapie und habe halt viel trainiert. Und ja, ansonsten habe ich viel, in diesen 2 Monaten habe ich halt ganz, ganz viel Zeit damit verbracht, erstmal Spanisch zu lernen und meine Moral aufrechtzuerhalten.
Mhm.
Also das war wirklich nicht leicht. So, also vor allem sind da halt auch alle Nase lang sind da Motorradreisen angekommen. Ich dachte mir immer so, du Arsch, warum kannst du jetzt fahren und ich nicht? Ja, und dann.
Ja, ich glaube, das ist halt der Unterschied, weil das ist, ich sage jetzt mal, für normale Reisende, in Anführungsstrichen, für die ist halt deine Reise mit so einer Geschichte normalerweise beendet. Dann fliegst du halt nach Hause, organisierst irgendwie noch den Rücktransport des Motorrads so, und aber das war für dich ja, war für dich ja keine Option, ja.
Das war für mich, also meine Versicherung hat mir das tatsächlich angeboten. Die haben gesagt, also wir können dich nach Deutschland einfliegen. So, das ist abgedeckt. Du hast einen Krankentransport hier mit Beine hochlegen und allem Schickimicki. Und ich habe gesagt, nö, will ich nicht. Weil ich bin unterwegs und ich habe mich dazu entschieden zu reisen und ich will jetzt unterwegs sein. Und was soll ich denn in Deutschland machen? Also da kann ich doch besser die Zeit nutzen und Spanisch lernen und vielleicht noch ein bisschen, also ich bin dann ja auch noch mit jemandem, den ich hier kennengelernt habe, bin ich dann ja auch noch im Wohnmobil unterwegs gewesen und habe halt Chile ein bisschen so kennengelernt, den Süden von Chile. Wunderschön. Und ja, nö, für mich war klar, ich unterbreche meine Reise nicht. Das ist Teil davon. Ja. Und ja, und auch wenn ich nicht auf dem Motorrad sitzen kann, ist es ja trotzdem Reisen. Und ich habe in der Zeit halt auch ganz, ganz viel gelernt. Also ganz viel, ich sag mal, Akzeptanz so von einer Situation, Dinge, die du nicht ändern kannst. Und auch so die Dankbarkeit für meinen Körper und dafür, wie wundervoll der eigentlich heilt und was für tolle Menschen ich um mich habe. Also war ganz, ganz viel Dankbarkeit so. Und ich glaube, die Zeit habe ich auch wirklich gebraucht, weil die Jahre davor habe ich ja wirklich super viel gearbeitet und es war immer nur Fokus und Reisen und jeden Tag möglichst irgendwie viel Geld machen und es war halt nur Action und dann hatte ich plötzlich so einen Stillstand und das war richtig gut.
Zwangspause.
Ja, das hat richtig gut getan, ja.
Ja. Ja gut, irgendwann durftest du ja wieder fahren.
Jetzt
bist du immer noch in Chile oder wieder in Chile?
Also ich bin jetzt wieder in Chile.
Jetzt muss ich mal kurz hier parallel die Karte aufmachen.
Genau, also die OP war in Santiago, dann bin ich mit dem Wohnmobil runtergereist bis nach Puerto Montt und dann bin ich mit dem Motorrad ja nochmal quasi die gleiche Strecke runtergefahren und dann auf die Carretera Austral gestartet. Und das war echt schön. Also die Carretera Austral ist ja für viele Motorradreisende auch so ein großes Ziel. Und ich verstehe es total. Weil, also ich habe darüber vorher nicht so viel gewusst. Mir war nur klar, okay, es gibt eine Strecke auf der chilenischen Seite und eine auf der argentinischen Seite. Und ich fahre jetzt einfach mal runter und guck, wie weit ich komme. Und ja, ich bin das dann bis zum Ende durchgefahren und es war zauberhaft. Also es war einfach wundervoll. Die ganzen Ausblicke, die Schotterpisten und dann an diesen Seen vorbei, in denen sich der Himmel spiegelt und die Gletscher und Wasserfälle und was weiß ich. Also ich war da, also ich war völlig verzaubert. Ja, und bis ich dann in Via O'Higgins war, um dann festzustellen, dass man so eine Fähre drei Monate vorher buchen muss. Ja, und dann bin ich wieder hochgefahren und dann nach Argentinien rüber. Und dann bin ich bis nach Ushuaia runter über die Ruta 40, also die Ruta 40. Und war dann in Ushuaia und von da aus dann wieder hoch. Und vorher habe ich immer gedacht, so, ja, patagonischer Wind, passt schon. Kann ja nicht so schlimm sein. Alter Schwede. Also, das muss man fühlen. Das, also so im 40-Grad-Winkel gefühlt, sich gegen den Wind stemmen und dann kommt dir ein LKW entgegen und du weißt, okay, gleich wirst du eingesogen. Und dann, also, ich wurde da fast von der Straße gepustet. Das war so krass. Also
ja, müsstest du jetzt eigentlich mit einem Kollegen von mir sprechen, der ist auch großer Südamerika-Fan. ich kenne Südamerika bislang auch immer nur aus Erzählungen, aber so wie du es schilderst, ist es eben auch so, wie ich es mir vorstelle, eben so als, ja, so die perfekte Mischung aus allem eigentlich, was halt Motorradfernreisen irgendwie ausmacht und das Motorradfahren an sich. Ja. Hattest du da auch wieder irgendwelche Pannen oder irgendwelche größeren Stolpersteine oder irgendwas?
Oh, ich hatte eine Situation, da hatte ich irgendwas. Ach genau, ich habe meine Bremsbeläge vorne gewechselt und zwar in einer Werkstatt. Ich hatte da den Platz, den durfte ich da benutzen und dann hat mir einer, der dort auch gearbeitet hat, hat mir dann eine so eine Schraube gelöst. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, da war fälschlicherweise war da Loctite drauf und ich habe die Schraube nicht aufgekriegt und dann ist der da mit seinem brachialen Gewicht drauf und dann habe ich das aufgekriegt und dann haben wir gequatscht und haben dann zusammen die Bremsen wieder dran gemacht und dann bin ich weggefahren und habe mir noch neue Reifen geholt und dann dachte ich mir, irgendwas ist jetzt aber nicht ganz richtig. Warum knallt das denn plötzlich? Und ich war auf dem Highway. Also das heißt, ich hatte mal so meine 160 hatte ich auf jeden Fall. Und es knallte im Vorderrad. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Und bin dann halt angehalten. Und dann war die Bremse nicht fest.
Oha.
Und die Bremse hing mir dann an der Gabel oben. Also eine Schraube war fest und die andere hat ich glaube, er hat gedacht, ich habe sie festgezogen und ich habe gedacht, er hat sie festgezogen. Ja, und dann habe ich das mit Kabelbindern mal so kurz festgemacht und bin dann, ich wusste, da ist eine Werkstatt und da bin ich dann hin und dann habe ich eine neue Schraube da reingekriegt und dann war auch gut. Und es ist auch nichts passiert, also die Frontdisk. Oh mein Gott, mir fehlen so oft die deutschen Wörter. Die Bremsscheibe vorne, die waren leicht verzogen. Da habe ich da ein paar Mal mit dem Hammer gegen und dann ging das wieder. Ja. Aber ansonsten keine großen Pannen, nö. Ein Platten? Ja. Sonst nix? Nö. Ja. War sehr, sehr pläsierig.
Ja, nee, fand ich bei der Andalusien-Geschichte auch schon ganz cool, dass du da auch selber einfach dieses Thema Reifen runterbekommen und wieder aufziehen. Also das ist ja schon, das habe ich dir im Telefonat schon gesagt, das ist ja schon in der gemütlichen heimischen Garage schon echt ein Act und am Straßenrand. Andererseits, da muss man es dann halt, da muss man es dann irgendwie hinkriegen, dann ist es vielleicht doch wiederum einfacher, weil du den Plan B nicht hast. Naja.
Also ich glaube, das ist das, was mich mit am meisten am Reisen reizt, dass du ja nicht all deine Komfortzonen zur Verfügung hast. Du hast nicht irgendwie deine persönliche Werkstatt und du hast auch nicht immer alle Werkzeuge zur Hand. Also ich hatte das gestern zum Beispiel, mir ist eine Schraube verloren gegangen. Ich weiß nicht, was das mit den Schrauben auf sich hat, aber mein Auspuff hat sich quasi verabschiedet. Also der ganze Cut hat sich abgesenkt, weil halt diese, also die Schraube, die den Auspuff mit dem Rahmen verbindet, die hat sich verabschiedet. Und ich hatte halt keine. Und dann habe ich aber irgendeine Schraube aus einem Restaurant habe ich dann bekommen. Die war halt relativ lang und ein bisschen zu dünn. Und dann habe ich halt Und ich hatte auch keine Unterlegscheiben, die da jetzt gepasst hätten. Und dann habe ich 2 Kronkorken genommen und was noch? Genau, und habe halt Gaffertape in der Mitte um die Schraube gemacht, damit die nicht wackelt und halt dick genug ist. Und habe halt die Kronkorken genommen, damit sie nicht durchrutscht. Und das hält ganz gut.
Ja. Ja, das stimmt. Das hast du am Anfang erzählt. Ja, das stimmt. Also das finde ich ist auch ein, das ist jetzt kein Grund, warum man sowas macht, aber das ist auch ein Aspekt, den ich immer echt, echt spannend finde. So dieses Improvisieren und das erzählen ja auch viele, dass eigentlich die Pannen und das sich aus der Panne irgendwie befreien durch eigene oder durch andere Hilfe, dass das oft ja die Reise auch ausmacht und dass das ja oft die Situationen sind, an die man sich dann erinnert. Und natürlich erinnert man sich auch an die schönen Kurven und alles Mögliche, aber sowas bleibt halt doch mehr hängen.
Auf jeden Fall.
Was ich dich auch noch fragen wollte, weil ist jetzt irgendwie doch wieder eine Klischeefrage und gleichzeitig ist es ja doch was ich jetzt als Mann nicht so auf dem Schirm habe. Und du hast es vorhin schon angesprochen, dieses Thema alleine als Frau unterwegs sein, ist das... hattest du da irgendwelche Situationen, die schwierig waren, wo es problematisch war, wo du Angst hattest, oder ist das,
also ich sag mal so,
war das für dich kein Thema?
Leider entspricht es ja der Realität, dass Frauen, und ich denke, da werden mir 99% aller Frauen zustimmen, als Frau hast du deinen Radar immer auf, pass auf, Achtung, da sind Männer, da ist jetzt eine Situation, da musst du vielleicht jetzt das Handy ans Ohr halten und so tun, als wäre da jemand dran. Also diese ganzen Skills, die lernt man als Frau im Verlauf des Lebens, weil Männer einfach scheißgefährlich sind. So, das muss man auf dem Schirm haben, leider. Und das habe ich sehr genau auf dem Schirm und ich scanne meine Umgebung sehr, sehr genau, aber ich weiß auch, dass die Mehrheit der Menschen gut sind. Und ich muss sagen, ich fühle mich sicher, wenn ich den Menschen ins Gesicht schauen kann. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Mensch, dem es schwerfällt, Connections zu machen oder auf Leute zuzugehen. Und ich habe eigentlich immer relativ schnell Leute um mich und ich bin jetzt auch nicht unbedingt ein Mäuschen, was in der Ecke steht und wo du dir denkst, oh, mit der kannst du es aber machen. Also ich hatte durchaus mal Situationen, wo dann irgendwie ein Mann ankommt und meint, der müsste mir die Welt erklären. So, oder der müsste jetzt irgendwie, wenn ich mein Motorrad ausparke, ist es abschüssig und ich muss das schieben. Dass dann mich jemand versucht zur Seite zu schieben und ich dann halt ganz klar sage so, nee, stopp. Und ich glaube, ich habe schon auch eine Ausstrahlung, die sagt, nö.
Ja. Pass auf. Also ich kann mir auch vorstellen, dass man jetzt eben gerade, wenn du mit so einer versifften Reise-Enduro und einer versifften Textilkombi um die Ecke kommst, da wirst du natürlich auch anders wahrgenommen als meine ich jetzt nicht despektierlich, aber als eine normale Backpackerin oder sowas, könnte ich mir vorstellen. Also ich möchte jetzt auch nicht Vorurteile schüren, aber ich dachte mir so, den Punkt sollte man ja ansprechen, vielleicht trotzdem.
Ja, also ich war ja durchaus auch schon als Backpackerin unterwegs und ich muss sagen, es gibt sehr unterschiedliche Zugänge, gerade zu Männern. Also es, ne, dieser Beschützerinstinkt, der da manchmal getriggert wird, mit dem kann ich jetzt nicht so viel anfangen, aber er ist doch manchmal nützlich. Und manchmal kann man sich den als Frau auch ausspielen, den Beschützerinstinkt. Also ich habe mir früher immer gedacht, so, nee, das mache ich nicht. Das ist ja voll blöd, ist ja total sexistisch, das mache ich nicht. Aber manchmal ist es halt einfach hilfreich. Und wenn ich doch schon in so vielen Situationen aufpassen muss, nur weil ich eine Frau bin, dann kann ich das ja auch einfach manchmal für mich nutzen. Und das habe ich als Backpackerin auch schon begriffen. Und ich sag mal, ich gehe in vielen Situationen nicht auf die Straße. Also gerade nachts. In Südquito zum Beispiel gehe ich nachts nicht auf die Straße. Das sollte aber niemand tun. Also auch kein Mann, der jetzt irgendwie offensichtlich europäisch ist. Also ich bin halt hellblond und bin auch relativ groß und ich fall auf. Also das ist manchmal gut, manchmal hilft das sehr und manchmal nervt es mich total und manchmal würde ich gerne untertauchen. Und ich würde auch wirklich an vielen Stellen gerne einfach nicht wegen meines Geschlechts behandelt werden, sondern einfach als Mensch. Und ich habe beides erfahren. Also ich habe hier durchaus Männer erlebt, die ganz entspannt mit mir umgehen können und Männer, die völlig beeindruckt sind, weil eine Frau alleine auf dem Motorrad und dann auch noch auf einem großen, also und dann ist sie auch noch blond. Nee, das geht ja jetzt nicht. Also da sind schon einige Weltbilder, habe ich glaube ich schon zerstört, aber damit kann ich leben.
Ja, das ist ja genau das, was man auch immer so hört, ja. Was auch noch ein Punkt war, den ich dich fragen wollte, du hast ja gesagt, du hast alles auf diese Reise fokussiert, hast Geld gespart ohne Ende. Wie finanzierst du dir die Reise? Also arbeitest du zwischendurch auch irgendwas dort oder bist du so sparsam? Reichen die Ersparnisse? Wie sieht das aus?
Also ich habe tatsächlich relativ viel geschafft zu sparen. Ich kann es auch ganz klar in Zahlen nennen. Also ich bin mit 20.000 gestartet und bin jetzt bei 6.000. Die OP hat ein Loch in meine Kasse gerissen, weil ich halt Taxi bezahlen musste, Unterkunft und so weiter und konnte halt nicht campen und das war deutlich teurer als geplant. Ich bin jetzt 10 Monate unterwegs und ja, ich glaube, der Schnitt ist okay. Ja, und ich mache zwischendurch mal ein Volontariat. Also ich habe zum Beispiel in Pucón, das ist in Südchile und ein sehr touristisches und auch teures Gebiet. Da habe ich an einer Cabana, oh Gott, wie heißt das, an einer Hütte mitgebaut. Da habe ich Wände verschalt. Dann habe ich mal in der Küche gearbeitet. Genau, dann habe ich zum Beispiel in Argentinien, habe ich in der Nähe von Córdoba eine Wand verputzt mit Beton. Jetzt habe ich hier in Santiago, habe ich mit älteren Menschen gearbeitet und habe eigentlich gedacht, ich könnte mal mir einen richtigen Job hier suchen und bleib jetzt mal für 3 Monate. Aber das ist gar nicht so einfach. Also auch gerade mit der neuen Regierung jetzt ist es für Ausländer nicht so einfach, hier zu arbeiten. Ja, und jetzt muss ich mal gucken. Also ich hoffe ja, dass ich hier zwischendurch einfach einen Job finde, der mir vielleicht auch mal Geld bringt. Oder aber, dass ich irgendwie über Instagram Sponsoren finde. Also ich habe gehört, dass es Menschen gibt, die damit Geld machen mit Instagram. Also es ist bei mir noch nicht passiert, auch wenn es Menschen gibt, die das unter meinen Reels behaupten.
Soll es geben, ja.
Ja. Also an der Stelle, wer mich sponsern möchte, darf gerne bei mir anklingeln. Also ich bin da, ich bin bereit.
Ja, an der Stelle muss ich vielleicht wirklich auch nochmal sagen, oder weiß ich nicht, ist jetzt vielleicht auch Beschützerinstinkt. Nee, aber dass das jetzt ja wirklich unsere Idee war und dass nicht du auf uns zugekommen bist, um dass du jetzt hier ganz viel Reichweite kriegst oder so. Also
nee, das stimmt.
Nur falls jetzt irgendwie, ich weiß nicht, ich möchte es nur der Vollständigkeit halber sagen.
Dankeschön, aber, ja. Nee, das ist, ja. Das
aber ist dann ist ja... Dann ist es ja cool, dass du zumindest zwischendurch auch kleinere Jobs machen konntest. Ja. Aber gibt's, ja, also ob es jetzt dann aus finanziellen Gründen ist oder auch nicht, gibt's irgendwie schon einen Zeitplan? Gibt's irgendwie einen Horizont, dass du sagen kannst, dann und dann möchtest du eigentlich doch mal wieder nach Deutschland oder ist gerade alles so mit offenem Ende?
Also ich habe da ja so eine Idee. Und zwar ist die Idee eine Route. Und zwar möchte ich gerne, also wenn ich jetzt meinen Pass wieder habe, dann möchte ich nach Argentinien, von Argentinien nach Uruguay, dann einen Abstecher nach Brasilien machen, dann wieder nach Argentinien rein, dann nach Paraguay, von Paraguay nach Bolivien, von Bolivien nach Peru und da den Teil erkunden, der mir fehlt. Peru, Kolumbien. In Kolumbien treffe ich mich dann mit Freunden. Und Ecuador, Kolumbien. Entschuldigung, ich habe Ecuador vergessen. Verzeiht mir. Ja, und dann möchte ich von Kolumbien nach Panama verschiffen und irgendwie gucken, dass ich dafür Geld verdiene. Oder
gibt's da nicht diese Stahlratte, dieses eine Schiff, das da noch fährt?
Das gibt es leider nicht mehr.
Ah.
Ja, das gibt's leider nicht mehr. Das wurde ein paar Mal zu oft überfallen. Ja.
Okay.
Also es muss man tatsächlich leider per Flugzeug machen. Mhm. Und das ist auch gar nicht mal so günstig. Also
ja, das denke ich mir. Okay, aber das heißt erstmal weiterhin in Südamerika kreuz und quer und
also und dann
Panama, dann noch weiter nach Norden vermutlich, oder?
Genau, und dann durch Panama, Costa Rica und so weiter bis nach Mexiko, durch Mexiko und dann durch die USA an der Westküste entlang bis nach Kanada. Und dann würde ich gerne Kanada von West nach Ost durchqueren. Das ist so ein Traum auch. Also Kanada zu durchqueren und diese Wildnis zu haben, das will ich gerne erleben. Und dann halt von Kanada nach Island verschiffen und von Island nach Norwegen. Und dann kann ich bis nach Deutschland runterfahren. Das ist der Plan.
Okay, hast du auch einen Zeitplan dafür?
Ich glaube, das braucht so noch 2-3 Jahre.
Ja, klingt so. Also
Pläne sind ja auch mehr so Richtungen.
Ja.
Also natürlich. Ich habe halt auch schon die Idee, dass ich zwischendurch nach Deutschland komme, um zu arbeiten, aber halt maximal 3 Monate, weil länger lässt das meine Krankenversicherung tatsächlich auch nicht zu. Ansonsten würde ich rausfliegen. Und und dann müsste ich halt auch mein Motorrad unterstellen und so weiter und so fort. Und dann würde ich halt bei einer Zeitarbeitsfirma arbeiten. Mit denen bin ich gerade schon im Gespräch, um halt einen Backup-Plan zu haben. Also ich habe halt schon, ich sag mal, einige Eisen im Feuer. So.
Ja, so, genau, ja.
Also ich verlasse mich da auch nicht nur auf mein Glück, aber ich bin durchaus bereit, auch zwischendurch einfach mir Kost und Logis zu erarbeiten. Und und gestern ist was ganz Tolles passiert. Das hat mich ja, also ich bin ganz, es hat mich über Instagram hat mich jemand angeschrieben und gefragt, ob er mir eine Tankfüllung bezahlen dürfte, weil er das so viel toll findet, was ich mache. Und ich dachte ja, wie jetzt? Also, was willst du denn dafür? Ich dachte, nee, gib mir einfach nur irgendwie was, worauf ich dir das transferieren kann. Und dann habe ich dem meine PayPal-Adresse gegeben. Ich weiß nicht, wie datenschutzmäßig das für mich gut war, aber der hat mir dann $50 überwiesen. Ich war
vielleicht
total baff.
Vielleicht gibt's auch mal eine Spende für ein Fläschchen Loctite oder so, für deine ganzen Schrauben, die du immer verlierst.
Ich habe die ein oder andere Schraube locker.
Okay, aber das klingt ja schon so, als ob wir vielleicht, weiß ich nicht, nächstes Jahr vielleicht mal einen Teil 2 einplanen könnten.
Also, ganz wenn ich dann noch gefragt unterwegs bin, auf jeden Fall super gerne.
Ja.
Ich habe ja selber keine Ahnung, wie das so wird. Also,
ja, klar. Ja.
Ja, aber gerne.
Ist jetzt natürlich sehr gestrafft gewesen, aber gibt es noch irgendwas, irgendeine Anekdote, irgendeine Panne, irgendwas, irgendein Erlebnis, das du noch erzählen möchtest oder das dir gerade noch einfällt?
Also eine Anekdote, die mir auf jeden Fall im Kopf bleibt, ist die auf der Ruta 40, die 63 Malditos. Das bedeutet so viel wie die 73 Verfluchten. Also es sind 73 Kilometer von einer sehr berüchtigten Strecke. Und die Strecke, die ändert sich total, weil du hast halt ganz, ganz tiefen Ripio, also Schotter, ganz tiefen Schotter mit so eher Kieselsteinen als irgendwelchem Schotter, auf dem du vielleicht auch noch Grip hast.
Also eher so Sandfahren fast schon, meinst du?
Ja, also so das sind halt so runde wie so ja Kieselsteine vom Strand vielleicht. Mhm. Und das ist super rutschig und du hast halt diese Fahrrillen da drin und links und rechts hast du da, also du hast halt deine Fahrrille, aber sobald du von der runterkommst, ist es so tief, dass du dich sofort abpackst. Oder du fährst halt mit 100 km/h da drüber und dann, ja. Und ich habe halt gedacht, ja, klar, ist doch alles nur Mythos. Und bin da halt reingeballert und bin dann die ersten 10 Kilometer, dachte ich auch so, ja, ja, komm, ey, ihr habt doch alle, macht das nur zu einem großen Ding und so. Und bin dann auch ein bisschen schneller gefahren. Und auf einmal wurde es so tief. Und also alles fing an zu schlingern und ich konnte die Spur auch nicht wechseln. Und ich habe halt gesehen, 3 Fahrrillen weiter war halt Boden zu sehen. Da konnte man fahren, aber ich konnte da nicht rüber wechseln. Und dann kam halt dieser starke Wind noch dazu, der mich dann immer wieder in diese tiefen Spuren reingedrückt hat. Und also ich habe mich nicht abgelegt, aber es war 20 Mal kurz davor. Und ich habe dazu auch ein Video gemacht und ich habe echt, also ich habe es total unterschätzt am Anfang und dachte dann danach, okay, die haben ihren Namen verdient. Aber ich bin die Strecke danach nochmal gefahren auf dem Rückweg und da war es halt nichts. Also da war es halt total entspannt. Und es liegt halt daran, dass die Strecke immer wieder glatt gezogen wird, aber der Schotter, der bleibt tief. Mhm. So. Und dann hast du halt manchmal, hast du vielleicht einen Tag, wo dann LKWs irgendwie viele da drüber fahren und dann hast du eine breite Spur, auf der du fahren kannst und dann hast du halt wieder einen Tag, wo alles kreuz und quer ist und du dich halt ablegst.
Ja.
Also ja. Diese 73 Malditos haben auf jeden Fall einen Mythos, ja.
Ja, gut, dass du sie in beiden Varianten erlebt hast.
Also als ich aus Ushuaia rausgefahren bin zum Beispiel, hat es geschneit. Das war auch wild, weil Schnee und Wind, das ist halt nochmal was ganz anderes. Und dann springt dir zwischendurch auch noch ein Guanaco auf die Straße, also diese Form von Lama, die es halt im Süden von Chile und Argentinien, also Feuerland. Das hat mich beeindruckt und auch Feuerland, also Feuerland an sich, diese Weite und halt da durchzufahren und diese ganzen Estancia sowieso zu lesen, also diese uralten Kolonialinstitutionen, wie krass die Geschichte immer noch spürbar ist und wie intensiv die Kultur hier auf der einen Seite nach wie vor unterdrückt wird, also die Kultur der zum Beispiel der Selkman oder auch der Mapuche, und wie auf der anderen Seite eben die Kultur hier so stark ist und du diese ganzen Bräuche und Figuren überall siehst, und also das hat mich ganz, ganz stark beeindruckt. Es ist jetzt zwar sehr allgemein, aber das, also Feuerland hat mich wirklich durch seine Kultur beeindruckt und durch diese Weite, und das ist so rau. Ja, das fand ich ganz, ganz spannend.
Okay. Ja, es ist ja auch nicht abschließend. Also, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass wenn man eben monatelang reist, dann ist es auch wahrscheinlich ja immer schwieriger, sich da jetzt da 2 Highlights zu erzählen, die man irgendwie da und da erlebt hat. Also, aber ich glaube, wir haben ein ganz, ganz gutes Bild gekriegt, und ja, ich glaube, man hat nochmal ganz ganz schön mitgekriegt, was du für ein Typ einfach bist und wie du einfach die Dinge so angehst. Und ja, fand ich. Ich wollte eigentlich noch nach einem ultimativen Tipp fragen für alle, die gern was Ähnliches machen würden, aber irgendwie.
Ein ultimativer Tipp.
Ist wahrscheinlich auch schwierig, oder?
Ist ganz einfach. Machen.
Ja, ich dachte mir, dass jetzt sowas kommt. Ich glaube, das schneide ich raus.
Nein, aber das ist es doch wirklich. Also,
ja.
Dass sich so viele Menschen denken, boah, was du machst, ich würde das auch gerne machen. Und ich denke mir immer so, ja, das ist ja jetzt auch nicht einfach nur passiert. Also es ist ja nicht so, dass mir irgendwer das alles hingelegt hat und fertig serviert mir die Situation gegeben hat, sondern ich habe das ja konstruiert. Ich habe ja angefangen, die Dinge zu machen. Also es hat ja niemand anders, ich wurde nicht gekündigt, ich habe gekündigt. Und ja. Es hat auch niemand mein geliebtes Fahrrad und auch niemand meinen geliebten Wohnmobil verkauft. Das habe ich gemacht.
Ja.
Und ich glaube, die ganzen Medieneindrücke, die wir so haben und die ganze Angst, die geschürt wird, die müssen wir ab und zu mal in den Hintergrund stellen. Und an der Stelle kann ich es nicht auslassen, meinen geliebten Alexander von Humboldt zu zitieren. Die gefährlichste Weltanschauung ist die Weltanschauung derer, die sich die Welt nicht angeschaut haben. Und
ja,
das ist ja so ein bisschen, glaube ich, meine Grundeinstellung. Ja.
Das ist quasi der Umkehrschluss von Reisen ist tödlich für Vorurteile, oder?
Ja. Ja, das ist auch gut.
Ja. Kanntest du den noch nicht? Also das ist eher den...
Nee, den kannte ich noch nicht.
Ach, das siehst du. Ja, aber das ist doch ein schönes Schlusswort.
Ja.
Ja, also... Dann kann ich auch einmal nur vielen Dank sagen. Vielen Dank, Sabrina, für die Zeit, für das, was wir organisieren konnten. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Und ich hoffe, ich hoffe, das hat euch nach den relativ vielen Technikfolgen, die wir jetzt in letzter Zeit hatten, auch gefallen. Und wenn ihr Fragen an Sabrina habt, ich glaube, wir können deinen Instagram-Account einfach verlinken, oder?
Könnt ihr verlinken.
Benzinspende ist optional, aber wir verlinken das mal dann.
Das wäre auf jeden Fall total cool, aber man weiß ja nie, was daraus so wird. Keine Ahnung, was aus Instagram wird, aber das ist auf jeden Fall, freue ich mich, wenn ich meine Reise da teilen darf. Also macht auch einfach Spaß, ehrlich gesagt. Ja.
Genau, schaut da einfach mal rein. Und ja, nochmal danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Bis dann, mach's gut, ciao.